Nur ein paar kurze Worte zur Einführung. Ugo Rondonone ist den meisten, denke ich, bekannt. Er ist 1964 geboren worden in der Schweiz, lebt allerdings seit über 30 Jahren bereits in USA, in New York. Es gab einige Stationen, die er zurückgelegt hat, bevor er in die USA ging. Es ist eigentlich auch jetzt nicht weiter von Belang, in welcher Form das abgelaufen ist und wie er dann zur Kunst kam. Wobei, das ist natürlich immer eine wichtige Frage, eine Hans-Ulrich-Obrist-Frage, würde ich sagen. Wie ist die Kunst zu dir gekommen oder wie bist du zur Kunst gekommen? Darauf können wir gleich eingehen. Noch ein bisschen Werbung nebenher. Wer schon in Venedig war oder noch hingehen wird, um die Biennale zu sehen, dort ist auch eine wunderbare Ausstellung von Ugo Rondinone zu sehen. Burn, Shine, Fly heißt dieses Projekt. Das ist so ein, quasi ein Collateral-Event der Venedig-Biennale. Ugo Rondinone ist gerade gekommen aus Mexiko, wo er eine andere Ausstellung aufgebaut hat, im Museo Tamayo. Und auch noch zu erwähnen, eine weitere institutionelle Ausstellung, die auch in diesem Jahr stattgefunden hat, und zwar im Belvedere in Wien, wo, wenn Sie dort gewesen sind, auch die spektakulären Landscape-Arbeiten sehen konnten. Ansonsten ist der Lebenslauf und die Ausstellungstätigkeit immens. Da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf einzugehen. Ja, die Ausstellung Lifetime ist wie viele Ausstellungen in den letzten Jahren verschoben worden wegen der Pandemie. Wir hatten die eigentlich für letztes Jahr geplant, sind dann um ein Jahr weitergerückt. Die Ausstellung war quasi auch schon letztes Jahr fertig, weitestgehend. Es hat sich, glaube ich, nichts in der Zwischenzeit dann noch geändert. Wir haben vor etwa 3 Jahren damit begonnen, über dieses Projekt hier zu sprechen. Vielleicht fangen wir so an, dass ich dich frage, was war deine erste Idee oder überhaupt die Idee, als du die Räume gesehen hast und dir ein Bild darüber gemacht hast, wie die Ausstellung wohl sein könnte?
Ja, okay. Vielen Dank, Matthias, für die Einführung. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid zum Gespräch. Also vor 3,5 Jahren habe ich die Schirn besucht und es war ein Glücksfall, dass sie leer war. Also man hat die ganze Größe oder Länge gesehen. Sie ist ja 100 Meter lang und, glaube ich, 30 Meter, 25 Meter breit. Kann das sein, Matthias?
Da bist du jetzt ein bisschen...
zu großzügig?
Ja, es sind 8,5 Meter
breit.
Oh. 8,5 Meter breit.
Also, okay, also große Leute können sich hinlegen und die Wände berühren. Also man hat also diese 100 Meter und es ist ein, man läuft in der Schirn. Zuerst war ich überrascht, dass es keinen Rundgang gibt, habe dann auch erfahren, dass eigentlich nicht das Ausstellungsraum konzipiert war, es war eine Produktionsstätte.
Es war als Kulturhaus gedacht, mit verschiedenen kulturellen Aktivitäten, die darin hätten stattfinden sollen. Kurz zur Geschichte, es hat dann nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft hat, dass es also eine Art Stadthaus ist, ein Kulturhaus für die Stadt. Und dann hat sich's ergeben, dass Ausstellungen hier stattgefunden haben und da sonst nichts anderes passierte, hat man gesagt, das ist jetzt nur ein Ausstellungshaus. Ist nicht ganz die Wahrheit. Wir haben ja auch die Musikschule, eine Etage darunter ist die Musikschule, die ist bis heute aktiv. Und der Saal, der jetzt nicht zur Ausstellung gehört, sondern der ein extra Ausstellungsraum ist für eine Ausstellung, die dann in 2-3 Wochen eröffnet, dieser Raum ist ein Akustikraum, der extra für Musikkonzerte eigentlich gebaut worden ist.
Okay. Also ich saß also in diesem 100 Meter langen Raum, der ist eigentlich, was mache ich da? Also es gab aber schon Unterteilungen, die architektonisch vorhanden sind. Und die habe ich jetzt auch so belassen. Und es ergaben sich quasi 5 Räume. Und innerhalb diesen 5 Räumen dachte ich mir 5 Kapitel aus, die in sich zusammen eine Retrospektive zusammenstellen. Es ging ja um eine Retrospektive. Ja? Und das heißt also, wie bringt man 30 Jahre Arbeit innerhalb einer Ausstellung zusammen, so dass sie kohärent wirkt und Sinn macht, sich aber zeitlich nicht festlegt, dass es quasi einen Ablauf ergibt, ohne dass man speziell Daten hinsetzt, wann welches Werk entstanden ist, sondern es sollte quasi als Gesamtes einen Sinn machen, einen Körper bilden.
Genau, und das ist ja auch ein wichtiger Unterschied zu traditionellen Retrospektiven, sage ich mal, die ja in der Regel gerne chronologisch gestaltet sind. Aber in deinem Fall macht das überhaupt keinen Sinn, weil du eben die Räume für sich inszenierst.
Und auch aus dem Grund, weil es diese Länge gibt, also Retrospektiven chronologisch eignen sich in Räume, die einen Rundgang anbietet. Also es gibt einen Anfang und ein Ende und so einen natürlichen Loop. Das war jetzt in dem Fall nicht gegeben, also ich musste mir überlegen, die Leute müssen dann auch wieder zurück und es sollte dann auch irgendwie auch als Rückblick, also wenn man wieder zurückgeht, einen Sinn machen. Die 5 Kapitel. Es war dann schnell klar, dass es einen Ablauf gibt, das organisiert ist, so dass es sich eine Entwicklung entstehen kann. Und etwas, was wir alle erleben, ist ein Tagesablauf, ein 24-Stunden-Ablauf. Und das ist jetzt da geschehen mit dem Titel Lifetime, das ja auch eine Chronologie hat oder einen Ablauf, einen Zeitablauf hat. Und so beginnt die Ausstellung in der Nacht und endet im Tageslicht.
Das ist ja jetzt nicht nur so eine Klammer, die du dir für diese Ausstellung ausgedacht hast. Natürlich ist das dafür ausgedacht, aber dieser Aspekt der Zeit spielt ja eine sehr große Rolle. Es gibt viele Arbeiten, die beispielsweise eine Woche umfassen, wie die Clowns, von denen wir einen in der Ausstellung haben, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen. Das ist eine Gruppe von 7 und jeder Clown definiert sozusagen einen Tag. Mhm. Genauso gibt es Arbeiten, die andere abgeschlossene Systeme wiederum beschreiben. Vielleicht können wir da dann drauf eingehen, wenn wir zu der Stelle kommen. Aber ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass der Titel Lifetime und die Idee, die Ausstellung so zu strukturieren, dass es die Nacht ist, die zum Tag führt, dass das auch ein immanentes Thema ist in deiner Arbeit.
Ja, also ich bin immer froh um Systeme, also die geben mir eine gewisse Richtung oder eine gewisse Ordnung. Also du hast angespielt, 7 Clowns, 7 Wochentage. Das limitierte quasi die Produktion in der Zeit. Da wusste ich, ich werde jetzt nicht quasi endlos Clowns produzieren, sondern sie sind dann gebunden an diesem System der Tage. Genauso gibt es ein Werk von einer Tür. Die begann ich 2004 mit der Absicht, am Schluss 26 Türen zu machen. Jeweils eine Türe einem Alphabet zugeordnet, also einer Ziffer eines Alphabetes zugeordnet, Buchstaben, sagen wir. Mein Deutsch ist also ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und also in dem Fall auch wieder, also die Produktion wird eingeschränkt mit der Entschuldigung, dass ich ja da einem System unterordnet bin.
Aber bleiben wir erst noch bei der Zeit und schauen uns diese Arbeit an, die wir jetzt so gar nicht gut sehen können, aber Zeit. Wir haben jetzt diese Bildabfolge so strukturiert. Wir fangen also in der Rotunde, geht es dann weiter mit einem Baum, mit einem weißen Alu-Guss. Sag doch mal was zu dem Baum, wie der entstanden ist und welche Zeitdimension sich darin aufhält.
Also, es gibt eine Gruppe von Olivenbäumen. Ich habe 2004 mit den Olivenbäumen begonnen. Da hatte ich einen Grund gekauft, ein Grundstück. ein Grundstück gekauft in Italien, in der Nähe, wo meine Eltern geboren und aufgewachsen sind, in der Basilicata. Die Region ist bekannt wegen ihren alten Segularis, also Bäume, die über 1000 Jahre alt sind, Olivenbäume. Die werden nicht höher als 6 Meter, das sind wie große Bonsais, werden einfach in ihrer Ausdruck über die Jahre, kriegen die diese unheimlichen Gestalten. Ich habe dieses Grundstück gekauft. Auf dem Grundstück stehen um die 30 Olivenbäume und mit der Zeit habe ich die auf dem Grund abgegossen. Also es sind mittlerweile 16 Bäume, die ich abgegossen habe. Die gießen wir jeweils auf dem Grundstück ab. Die Bäume sind geschützt in Italien, nummeriert. Ja, und natürlich auch wieder Lifetime. Also Lifetime bezieht sich ja nicht nur auf das menschliche Leben, sondern es geht, das Leben eines Baumes ist im Verhältnis eines Menschenlebens, verhält es sich anders als, und wiederum das Universum hat eine andere Zeitrechnung. Also das ist Lifetime, ist eine Größe, die wir erfassen, verstehen und trotzdem kann sie in Dehnung kommen und uns ins Unendliche. Also Zeit ist einerseits haben wir eine Zeitordnung, an die sich die Welt hält, eine Kalenderordnung, und andererseits gibt es eine gefühlte Zeit und es gibt eine, ja, also Zeit ist subjektiv erfahrbar. Also es gibt einerseits eine normierte Zeit und eine gefühlte Zeit. Und die erste Zeitsituation entstand Ende der 80er Jahre, als ich begann, die Tuschlandschaften zu malen. Die bekamen einen Titel, jeweils ein Datum. Und das war wie ein Tagebucheintrag für mich. Und andererseits war der Titel eigentlich 50% der Arbeit. Also das Bild selber zeigte oder eröffnete einen Raum und der Titel gab die Zeit und somit hat man eine Größe, das das Leben bestimmt, Zeit und Raum, und das war eine neutrale Größe und das hat eigentlich den Grundstein der Arbeit gelegt. Das waren diese Landschaftsbilder. Dort kam der Zeitbegriff zum ersten Mal zum Vorschein.
Und was auch, aber das ist, also wir springen auch immer hin und her während des Gesprächs, weil seine also Ugo Rondinones Arbeit, die springt auch von früheren Arbeiten, die er gemacht hat, in aktuelle Arbeiten. Es gibt immer so eine Verästelung innerhalb der Arbeiten, wo man sich dann an frühere Arbeiten erinnert fühlt oder wo frühere Themen oder Motive aufgenommen worden sind. Und das Thema Zeit und deine Anfänge hat auch etwas mit einer Arbeit zu tun, die du bis heute fortsetzt. Heute hast du in der Ausstellung auch wieder einen Clip gedreht, nämlich mit dem Videotagebuch. Das ist ja auch interessant, weil es sozusagen dein Leben ständig begleitet und du dich disziplinierst, auch immer dieses Tagebuch zu führen, anders als anderen Tagebuch führen. Es ist halt ein Videotagebuch. Also auch da kommt der Zeitaspekt in irgendeiner Weise drin vor und gleichzeitig sind das dann unter Umständen Elemente, die du in Videoarbeiten integrierst, wie zum Beispiel auch in der Videoarbeit, die hier in der Ausstellung zu sehen ist. Aber vielleicht bleiben wir jetzt bei unserem Weitergehen. Der Aspekt Natur ist ja mit dem Baum schon mal gekennzeichnet. Und was auch interessant ist und wichtig ist, was sich an der rotunden Scheibe ereignet. Viele, die die Schirn gar nicht kennen, könnten vielleicht vermuten, das ist immer da. Aber es ist nicht so. Das ist eine Arbeit, die sozusagen ein Steinmotiv wiedergibt, was das Glas besetzt. Und also den Innenraum sozusagen gegenüber dem Außenraum unterbricht. Was hat es mit dieser Steinarbeit auf sich?
Also was da zusammenkommt in der Rotunde, ist einerseits die Natur, präsentiert über diesen Baum, und andererseits das Urbane, repräsentiert durch die Bachsteine. Also das sind zwei Welten, die aufeinandertreffen, beide in Weiß. Und dann andererseits hat diese Abschützung der Mauer, dass man da keinen Einblick hat in den Raum, genauso wie man keinen Ausblick hat vom Raum hinaus. Also der Kunstraum wird zum Schutzraum, in dem sich dann diese Kunst abspielt, die so transformiert ist, dass sie möglichst wenig sozialen Aspekt Rechnung trägt. Also dass sie nicht kommentiert, Zeitgeschehen kommentiert, sondern ist von dem sozialen Leben getrennt oder
entkoppelt. Und
ja,
genau. Und dann kommt der Schritt zu dem ganz großen Zeitaspekt, nämlich die Zeit des Universums. Man kann diese Arbeit gar nicht eigentlich von außen sehen. Wir haben sie jetzt so eingebaut, weil sie quasi außerhalb dieser Tag-Nacht-Konstruktion der Ausstellungshalle vorkommt. Und diese Arbeit heißt Your Age and My Age and the Age of the Moon. Und interessanterweise, wenn Sie das mitbekommen haben, ist diese Arbeit eine Kollaboration mit Kindern gewesen. Die Kinder haben ihre Idee von dem Mond gezeichnet für diese Ausstellung und eingereicht. Und also hat man mindestens drei Zeiten in diesen Arbeiten, nämlich das Alter der Kinder, das Alter von dir und das Alter des Mondes.
Genau. Also wichtig war ja, dass quasi partizipiert wird, also dass Kinder partizipieren. Im 2013 habe ich das zum ersten Mal gemacht, in einer Ausstellung in Löwen. Das war auch eine Retrospektive, und wo ich die Kinder der Stadt Löwen angefragt habe. Diese Kinder sind zwischen 6 und 12 Jahre alt, ob sie mir eine Zeichnung machen zur Sonne. Und diese Sonnenarbeit hat sich dann weiterentwickelt in verschiedenen Stationen über Rom, San Francisco, Moskau. Und so wurde ein Atlas aufgebaut von Sonnen, die von Kindern aus aller Welt stammen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Jetzt habe ich eine neue Gruppe, die sich auch wieder fortsetzen wird und hoffentlich um die Welt geht und so auch den Leuten zeigt. Also einerseits die Macht dieser Kinder und ihrer Vorstellung und andererseits auch um Brücken zu schaffen zwischen dem Publikum, die vielleicht also nicht ins Museum gehen, aber jetzt durch diese Kinderzeichnung sind die Eltern und die Kinder wahrscheinlich neugierig, wie das ausschaut, wo das Kind ja schon im Museum ausstellt. Und so können Türen geöffnet werden.
Kleine Nebenfrage, wann warst du zum ersten Mal in einem Museum?
In einem Museum? Also ich war zuerst in einem Zoo, das war schon wie ein Museum. Also ich bin im Dorf aufgewachsen, da gab es einmal im Jahr den Zirkus, das war ein Ereignis. Ich glaube, zum Museum kam ich erst vielleicht mit 15, 16. Also wir hatten zu Hause keine Bücher, Schulbücher. Aber also so, das Museum war jetzt nicht etwas auf der Sonntagsreise.
Würdest du sagen, dass diese kindliche Unvoreingenommenheit oder eine kindliche Naivität oder wie man das immer gerne bezeichnen würde, etwas ist, was du versuchst in deiner Kunst ebenfalls zu finden, beziehungsweise etwas Kindliches in dir in der Arbeit enthalten ist, was eben, du sprichst ja sehr oft von einem offenen Kunstwerk, ein Werk, was keine Vorbildung quasi benötigt, was man visuell schnell zuordnen kann und dennoch eine Wirkung auslöst, die durch das Bild erstmal nicht so rational nachvollziehbar ist. Würdest du das Kind als einen bestimmten...
Also der Eindruck, dass ein Kind kriegt oder jeder, also jedes Kind, das ist sicher bestimmend, wie der Lebensablauf sich entwickeln wird. Und das ist bei Künstler dasselbe, also der Künstler schöpft von, was er in früheren Jahren erlebt hat, denke ich. Und ich weiß jetzt nicht, ich denke nicht, dass ich kindliche Kunst mache, weil sie ist ja schon filtriert, aber ich denke, ich mache, Jung sprach von Archetypen und meinte damit, es gibt Zeichen, die universell sind und die für jeden verständlich sind. Und ich denke, ich arbeite an einem Alphabet des Archetypen, also Gegenstände, die man benennen kann, ein Baum, eine Mauer, eine Maske, ein Stern, ein Mond, das sind Zeichen, die allgemein verständlich sind und somit, also ich im übertragenen Sinn, ich möchte eigentlich Türen öffnen, Fenster öffnen, keine Mauer bauen zwischen mir und dem Publikum, ich möchte möglichst breit ansprechen. Ja.
Das ist sehr interessant, weil du machst ja Mauern, also wie wir hier an der Fensterscheibe sehen. Du machst Türen, durch die man nicht durch kann. Du machst Fenster, durch die man nicht durchsehen kann.
Das hat aber einen anderen Grund.
Das ist jetzt also der erste Raum in der Ausstellung. Das ist der Nachtraum, der schwarze Raum, wo sich auch die besagte Tür befindet. Ich weiß nicht, ob man die jetzt gerade sieht. Nein. Genau, also, zuerst sind dann
also die Sterne. Das ist der erste Raum, da verbinden sich drei Skulpturengruppen und eine Malereigruppe. Also man sieht die Sternenbilder. Und die Sternenbilder haben jeweils, wie alle meine Bilder, einen Titel. Ein Datum als Titel. Und was man als Bild sieht, ist ein Raum, der sich öffnet. Also man hat wieder diese Verschränkung von Zeit und Raum. Die Sternenbilder, die so realistisch aussehen, sind entstanden, indem ich eine Leinwand auf den Boden legte und mit Sand und Kieselsteine darüber streute. Und dann mit schwarzer Sprühfarbe darüber trocknen lassen. Und das ist das, was man sieht. Die weißen Punkte, dort war jeweils ein Sandkorn oder ein Stein. Das ergab dann einen Sternenhimmel. Ich war überrascht, wie realistisch das aussah. Und daneben liegt der erste Clown. Es gibt eine Geschichte noch zum Clown, die mich selber noch verwirrt. Also es gibt eigentlich 8 Clowns.
Ja.
Und ich wollte eigentlich nur 7. 7 Tage, 7 Clowns und bin draufgekommen, ich habe einen zu viel gemacht. Und nannte dann quasi den letzten 0, also gestrichen oder nicht da. Das ist übrigens ein Künstler, der Modell lag, Nealon Blake. Nealon Blake hat weiße Haut, ist aber schwarz, also sein Vater ist Afroamerikaner. Ich wurde oft darüber angesprochen, wieso ich mir da traue, ein Blackface zu machen. Und der Grund war natürlich, dass der Neland schwarz ist. Aber also zu den...
Man könnte es ja auch ganz, also ich will gar nicht weiter auf dieses politische, sensible Thema eingehen, aber man könnte es ja genauso umgekehrt sehen. Also das, weil es ist ja nicht nur das Gesicht, es ist der Kopf, also könnte auch der restliche Körper weiß.
Also das ist eindeutig ein Blackface, er hat ja weiße Haut. Und das war natürlich ein Diskussionspunkt, nicht als es entstand, das entstand 2000, da gab es diese Diskussion nicht. Aber ich wollte es bewusst dazu mal als schwarzes Gesicht machen, weil der Neland dann sich als Schwarzer identifiziert. Der kleine Knopf ist die erste Maske, die ich machte, die heißt Moonrise, die löste dann eine 5 Gruppen von Masken aus, verschiedenen. Und was man jetzt da nicht sieht, ist die verschlossene Tür. Ah, die ist dort. Also was da zusammenkommt, ist das, auch wieder das Urbane. Und die Natur durch die Sterne und das Urbane mit dieser Tür. Und die Tür ist eine verschlossene Tür, also die zeigt nicht, was dahinter ist. Und, also, hat eine Passivität, genauso, oder eine Verweigerung, und genauso verweigert sich der Clown das Publikum zu unterhalten. Der Clown ist eine Figur, die 1996 entstanden ist, nachdem ich 3 Ausstellungen gemacht habe, wo ich mich selber abgebildet habe in dieser Position. Also man ging in die Ausstellung und sah nur einen Körper passiv liegen. Und beim Clown war es dann klar, also der unterhält nicht, also der entspricht seiner Rolle nicht. Das war dazu mal so eine Schutzsituation, das mir sehr viel Druck abnahm und mir auch die Freiheit ermöglichte, das Werk so wachsen zu lassen, wie es dann entstanden ist.
Als ich vor der Tür stand, also vor dieser Tür in der Ausstellung, da hatte ich dennoch das Gefühl, dass es irgendwas Märchenhaftes, also die Proportionen sind ja riesengroß und das Schloss wirkt so, als wäre es aus einem Märchen entstanden oder hätte den Bezug, also auch wenn das vielleicht nicht die Intention ist, aber schon alleine durch die Skalierung und durch diese Üppigkeit der Elemente hatte man schon das Gefühl, das könnte auch so eine Art von verwunschener Ort sein, der sich dahinter befindet. Aber das ist ja im Auge
des Betrachtenden. Vielleicht ist das auch der Fall. Es gibt noch diesen Raum, den man nicht betreten hat in der Schirn.
Aber der Kontrast, das vielleicht an der Stelle bereits, oder was ja immer wieder auftaucht, ist, dass die Arbeiten so etwas wie Realität darstellen. Also man hat das Gefühl, oder beziehungsweise nicht das Gefühl, man sieht eine Tür, man sieht einen Clown, man sieht den Sternenhimmel und trotzdem machst du einen Unterschied zwischen dem Artifiziellen oder der Arbeit und dem, was es eventuell darstellen könnte in der Realität.
Ja, also das sind ja Zeichen, Archetypen, Piktogramme, die weisen auf was hin, aber es ist ja dann nicht, also Kunst ist ja nicht Realität. Sie reflektiert über Realität, hat aber ihre eigene Regeln und Formen. Ich möchte, dass man sie erkennt, dass die Leute sich damit identifizieren, dass sie erkennen, was sie sehen. Und dieses Erkennen ermöglicht dann auch die Weitung einer Vorstellung. Ja.
Also für dich ist die Vorstellung selber gar nicht so wichtig, sondern du suchst nach den Archetypen, nach gewissen Bildern, nach gewissen Objekten, die es ermöglichen, die Fantasie, das Denken in ganz unterschiedliche Richtungen zu bewegen.
Ja,
weil also, sonst könnte man ja denken, dass die Tür etwas mit dem Clown oder mit den Sternen jetzt in dieser Konstellation des Raumes zu tun hat. Und man sich fragen will, ist der Clown durch die Tür gekommen? Wenn man die Tür aufmacht, guckt man dann in den Sternenhimmel. Das ist vielleicht völlig albern, aber...
Na, albern ist gar nichts. Man kann sich denken, was man will. In erster Linie muss man das anschauen. Das ist dann schon die ganze Unterhaltung. Also wenn man ein Werk beschreibt, ich möchte ja nicht interpretieren, ich beschreibe Werke, wie ich sie mache, was man sieht. Und das hat dann schon die, beinhaltet schon den Inhalt eines Werkes für mich. Jetzt, die Sternenbilder sind auf dem Boden, also sie eröffnen ein, sind Tore, in die man reintritt, und im Gegenzug gibt's im selben Raum eine Tür, die man nicht betritt. So, also so banal sind ja die Gegensätze. Und dann hat man noch den Clown, der schläft in der Nacht, das ist kindlich und einfach und eigentlich, ich bin immer verwundert, wenn man denkt, ja, was denkt man, was denkt er sich dabei, dieser Künstler? Und ich denke, wichtig ist, also wenn sich der Besucher, der Betrachter sich dem entgegensetzt, dann löst das ja schon was aus und das ist, kann nichts Falsches sein.
Ja, ich habe ja gestern so intellektuell von Merleau-Ponty gesprochen, der 1961 einen wichtigen, also nicht nur 1961, sondern hat zu der Zeit einige wichtige Texte geschrieben als Philosoph, die auch in der Kunst sehr stark rezipiert worden sind. Und in einem geht es eben darum, dass die Wahrnehmung traditionell sozusagen den Wahrnehmungssinnen vorbehalten wird und dass es eben die körperliche Dimension, dass die gar nicht darin vorkommt. Und für ihn ist das ein extrem wichtiger Schritt, die körperliche Wahrnehmung abseits des Denkens sozusagen als eine ästhetische Grundlage zu formulieren. Und das finde ich, ist, deswegen habe ich es ja auch benutzt in deiner Arbeit, finde ich sehr, sehr präsent.
Ja, ich denke auch, dass der Körper ein Speicher ist, dass mehr weiß, als das Hirn verarbeiten kann. Also, dass die immanente Reaktion auf ein Kunstwerk sicher intelligenter ist, als wenn man darüber reflektiert. Also, es ist wie, wenn man ins Konzert geht, fängt man ja nicht mit dem Hirn, sondern man lässt sich auf das ein und irgendwie wünsche ich mir, dass die Kunst so betrachtet würde, dass man sich einfach auf sie einlässt. Also wenn man bereit ist, ihr gegenüberzustellen, wenn man bereit ist, anzuhalten und sie anzuschauen, dann ist das schon das Erlebnis. Ja.
Würde Theodor W. Adorno aus Frankfurt wahrscheinlich widersprechen, aber der lebt ja auch nicht mehr.
Der war ja auch nicht Künstler.
Nee, aber war Philosoph mit künstlerischen Ambitionen.
Aha, da gibt's was zu sehen.
Wie bitte?
Da gibt's was zu sehen vom...
Achso, nee. Zu, viel zu lesen. der zweite Raum. Wenn man also die Nacht verlässt, kommt man in den zweiten Raum, der aus drei Arbeiten besteht oder aus drei Werkgruppen besteht. Das eine sind die Clocks, das sind so fensterartige, runde Objekte. Das andere ist, sind die Nudes, das sind abgegossene, beziehungsweise aus Erdpigmenten und Wachs aufgegossene Tänzerinnen und Tänzer, die du gecastet hast. Und die dritte Werkgruppe sind die Earthworks. Da ist eine neue Arbeit hier entstanden. Das ist diese lange gebogene Wand. Mhm. Wie stellst du die zusammen? Bei der Erdarbeit und den Nudes ist es schon relativ naheliegend. dass die zusammen agieren. Dann kommen aber noch die Clocks oder Fenster, wie auch immer man das sieht, dazu.
Also, was irgendwie wichtig ist, als gesamte Atmosphäre, ist das Braun, die Farbe Braun, also wie der erste Raum die Farbe Schwarz hatte oder im Außenraum die Farbe Weiß. Und es ist ja eine Reise in der Nacht zum Tag, also das muss quasi dämmern. Und so war das Braun quasi eine Abschwächung des Schwarzes. Und dann kommen drei Gruppen, wie du sagst. Das einerseits die Nudes, das sind 14 junge Tänzer, also im Höhepunkt ihrer körperlichen Stärke, was nicht der Haltung entspricht, die sie einnehmen. Also sie sind in sich geruht. Die Tänzer habe ich abgegossen, am Körper selber abgegossen, und wenn man näher an sie herantritt, sieht man, dass die Öffnungen haben. Also wenn man, und das war eigentlich nur das Resultat des Abgusses. Also wenn man einen Körper abgießt, dann ist das nicht in einem Guss, sondern man macht das in verschiedenen Etappen. Und man versucht dann das Modell wieder so hinzuplatzieren, wie es war, und das verschiebt sich um Zentimeter. Und diese Öffnungen sind dann diese Verschiebungen, die ich nicht korrigieren wollte. Und das gab dann der Figur eine gewisse Zerbrechlichkeit, die mir gefiel, die auch mit dem Material, also Wachs, das sehr zerbrechlich ist oder feinfühlig ist. Und der Wachs, das ist ein Paraffinwachs, ein durchsichtiger, wurde mit Erde vermischt. Und das gab dem Körper ihre Tarnfarbe, sage ich. Also die nackten Körper sind nicht sexualisiert, sondern erhalten durch diese Erdwärme einen gewissen Schutz in ihrer verletzlichen Haltung. Also sie haben ja die Augen geschlossen, sie wissen noch nicht so. Und die Verbindung zu einem monumentalen Werk war dann wichtig. Also wenn man Größen gegenüberstellt, relativiert sich der Wert einer Größe. Also eine kleine Figur neben einer großen Wand macht die Wand nicht größer, sondern sie macht sie kleiner. Und umgekehrt. Und die Verbindung liegt am Material, dass beide Werke aus Erde bestehen. Die Wandarbeit entspricht einer Gruppe von Landschaftsskulpturen, ich nenne die Landscapes, und haben jeweils die Form ausgeliehen von der Kunstgeschichte, von der Minimal Art, also vor allem Robert Morris und jetzt in dem Fall Richard Serra. Und das hat sich ergeben durch die Architektur des Schirms, das schon einen Bogen hat und das in früheren Ausstellungen es erschwerte, diese zwei Flügel zusammenzubringen. Und durch diese Erdarbeit, glaube ich, ergibt sich einen Sinn, dass dieser Raum zusammenkommt und die Fortsetzung. Daneben habe ich gedacht, jetzt braucht es noch ein bisschen Farbe. Und so. So einfach ist das. Und so habe ich diese.
Die Dämmerung, die hat ja auch ein bisschen.
Ich wollte natürlich irgendwie, also man sieht ja in der ganzen Ausstellung das Frankfurt nicht. Und es gab die Gelegenheit, jetzt mit diesen Glasuhrfenstern ein Stück von Frankfurt hier reinzubringen. Gefiltert in Gelb, man sieht Frankfurt, wenn man durch diese Uhr sieht. Die Uhren haben keine Zeiger, also die Sonne wird die Uhr aktivieren.
Und das Gelb ist ja natürlich selbst schon die Farbe der Sonne. Also das Schöne ist dann auch wieder, dass dadurch, dass das Tageslicht sich ja ändert, der Raum sich über den Tagverlauf auch ändert. Gerade durch diese Fensteröffnung, durch diese eine Fensteröffnung, die da entsteht. Mhm. Interessant fand ich auch nochmal, also da kommt jetzt die Technik mit einer Art von theoretischer Idee zusammen, nämlich dass, wie du gesagt hast, der Körper ja nicht an einem Stück gegossen werden kann oder abgenommen werden kann, sondern man mehrere Phasen braucht, mehrere Körperteile einzeln abmischt. Gleichwohl hast du die Körper nicht einheitlich gestaltet, was die Farbe betrifft, sondern hast die Erdpigmente gemischt an den einzelnen Körperteilen. Was war für dich da der springende Punkt? Weil ich gesagt habe, der theoretische Aspekt ist interessant für mich, weil man hat das Gefühl, dass es so ein fragmentiertes Ich ist. Also dass diese Figur da, die auch ja abwesend ist oder in sich gekehrt ist, dass die aus einzelnen Fragmenten besteht, was ja so eine postmoderne Idee ist, dass das Subjekt ein zusammengesetztes sei, weitestgehend. Also etwas, was in deinem Werk ja auch oft auftaucht, mit diesem fragmentarischen, zusammengesetzten. Ist das, spielt das eine Rolle, warum du die Körperteile unterschiedlich gefärbt hast?
Also das war eine praktische Überlegung auch. Also ich habe, mir war wichtig, dass ich Erde von allen 7 Kontinenten hatte. Und die jeweilige Figur ist zusammengesetzt aus diesen 7 Farben. Und das gibt dieses Patchwork. Ja. Das war eigentlich eine praktische Sache. Ich wollte eigentlich, dass dieser Körper die Welt darstellt oder die Welt symbolisch in sich trägt, dieser Akt. Und so ist es zustande gekommen. Also ich habe über das Internet habe ich Erde gekauft von den 7 verschiedenen Kontinenten. Das gibt ihnen diese verschiedenen Farblichkeiten. Für mich war es noch zusätzlich, wie ich dachte, ja, das ist doch wie eine Tarnfarbe, also die werden geschützt, also wenn man die in den Wald setzt, werden man sie nicht finden. Mhm. So. Aber ja, also das Fragmentarische ist mir genauso wichtig wie das Einheitliche, also wenn es etwas gibt, das einen Wert setzt, also wenn du sagst, ja, das Fragmentarische, da gibt es eine Wertsetzung, das repräsentiert eine Zeitsituation in der Postmoderne, würde ich sagen, ja, aber gleichzeitig ist mir auch das Ganzheitliche wichtig, also etwas, was festgebaut ist. Also wenn man dann später die Sonnen sieht, da gibt es nicht ein fragmentiertes Bild, sondern das ist sehr glatt und spurlos, da gibt es keine Risse. Und damit vermeide ich jetzt mit der Gegenüberstellung, dass ich werte, sondern dass das Werk möglichst wertfrei bleibt.
Ich will das nur noch weiter unterstreichen, also weil es mir, glaube ich, also mir persönlich fällt es einfach auf, weil es gibt einmal von dir eine Aussage darüber, dass die Künstler deiner Generation Recycling betreiben. Das ist quasi die Idee, dass das Werk sich aus unterschiedlichen Quellen, die bereits da sind, fusioniert, zusammenkommt. Dass also nichts aus dem Nichts kommt. Alles ist bereits da und es wird sozusagen neu zusammengesetzt. Dann gibt es noch die Quelle, um auf den Clown zurückzukommen, der heißt If there were anywhere but desert. Und das ist ein Gedicht von einem algerischen Dichter, der im Exil gelebt hat in Frankreich, Jabet, und von ihm, auf ihn zurückzuführen ist eine Idee von explodierter Dichtung. Also was er gemacht hat, ist, was dann gleichzeitig oder fast zur ähnlichen Zeit in New York passiert ist, nämlich die Cut-Up Technik, wo also auch aus verschiedenen Textfragmenten neue Texte zusammengebaut worden sind. Und irgendwie habe ich das immer so in deiner Arbeit gelesen, dass diese Idee von aus verschiedenen Dingen etwas zusammenzuführen, dass das sichtbar ist und deswegen auch die Sache mit dem fragmentierten Körper.
Ja.
Ja.
Gut. So habe ich es mir nie gedacht, aber es ist interessant. Also Chappé interessierte mich wegen seiner surrealistischen Technik. Also er schrieb ja an einem Buch in mehreren Bänden und die lassen sich auch austauschen und dieses Gedicht ordnet sich immer wieder neu. Ist ein alter surrealistischer Trick, wurde dann später vom William Borrow übernommen unter dem Begriff Cut-Up. Aber Tristan Tzara oder Hugo Ball haben schon Wörter aus dem Hut gehoben und so Sätze Sinn gemacht mit zufälligen Sätzen. Aber Chappé hat mich deshalb interessiert, weil diese 8 Clowns sollten ja eine Einheit bilden, einen Zeitraum von einer Woche und sind dann halt über 7 Stücke fragmentiert, im Fall 8. Und ja.
Tut man den Clowns eigentlich Unrecht, wenn man sie nicht komplett ausstellt, also in ihrer Einheit, sondern sie einzeln präsentiert?
Also die wurden auch schon in Gruppen präsentiert, nicht alle zusammen, das war nicht möglich. Ich habe die in einer Zeit gemacht, wo ich kein Geld hatte und habe verpasst, eine Edition zu machen, sonst hätte ich diese Ausstellung mal, es kann schon möglich sein, dass das mal zusammenkommt. Aber
von dem zweiten Raum aus hat man hier schon einen kleinen Blick in den dritten Raum. Ich glaube, bei den Fenstern gibt es vielleicht noch eins zu sagen, dass es eigentlich Clocks sind und dass es wie ein Ziffernblatt ist.
Ohne Zeiger.
Ohne Zeiger, also eine dysfunktionale Uhr. Und das Ziffernblatt selber zeigt immer eine gewisse Zeit an, wenn man so will, weil die obere Zahl, also die Ausrichtung der Uhr, sich ändert.
Ja, aber das ist, ja, also es ist, was man sieht, ist eigentlich nur das Zifferblatt.
Genau.
Ohne Zeiger, also es ist eine offene Größe.
Und jetzt ist ja wieder so ein Stau-Element da, wenn man in den dritten Raum geht. Also man wird gleich konfrontiert mit einer dieser großen Steinfiguren, die Clouds heißen, also der Werkgruppe der Clouds angehören. Es gibt auch Gemälde in dieser Werkgruppe. Es gibt eben ganz unterschiedliche Sachen. Jetzt hier mit den Steinskulpturen, die sind ja schon sehr, sehr monumental, zumindest in dem Raum. 5 Stück sind hier zusammen ausgestellt. Dazu sind noch weitere Arbeiten zu sehen. Insgesamt 4 Werkgruppen, also einmal die Clouds, dann sind die Poem Diaries zu sehen, dann ist ein Doorway angebracht, das ist die weiße Wand, wenn man durchschaut, bevor man in den Videoraum kommt, und heute dazu gekommen noch die Gedichte.
Das ist auch wieder eine Gruppe mit unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen wie man denen begegnet. Also es gibt große Skulptur, die körperlich wirkt, kleine Bilder, auf die man zugeht, und dann gibt's fast unsichtbare Zeichnungen, Gedichte in dem Fall, die die Leute meistens nicht sehen, die aber trotzdem wichtig sind, weil sie dort sind. Und dann gibt's die erste Skulpturenarbeit, die ich 1991 gemacht habe. Das ist eine Bretterwand mit einem Eingang. Die hatte jeweils die Funktion, die Außenwelt, so wie sie jetzt hier mit dem Bachstein gemacht worden ist, von der Ausstellung zu trennen. Also so eine Zäsur zu erreichen oder eine Isolation des Kunstraumes zu schaffen. Und ja, da sieht man sie. Das sind 5 von 20 Steinen, die ich gemacht habe. Ich habe sie Wolken genannt. Sie sind aus Beton, Sand und Kieselstein zusammengesetzt. Sie lehnen sich an die moderne Skulptur an, aus dieser abstrakten, amorphen Arp-Skulptur, Henry Moore-Skulptur. Und ich habe im 2002 habe ich 20 Steine ausgewählt. Also ich sammle Scholar Rocks. Das sind, man nennt sie auch Philosophensteine. Die wurden gesammelt seit der Ming-Dynastie von Mönchen. Das sind jeweils kleine Fundstücke aus dem Taihu Lake, das Taihu See, werden die gewonnen. Und ich habe eine kleine Sammlung. Von dieser Sammlung habe ich mir 20 ausgewählt und sie vergrößert. Also man sieht da jetzt quasi eine Vergrößerung eines 20 cm kleinen Steinskulptur. Nannte sie Wolken. Also der Sinn dieser Philosophensteine war eigentlich, dass man die Natur in den Raum bringt und darüber meditiert. Also, und die Wolke ist naheliegend, weil sie sich verändert, ständig neue Bilder hervorruft, und somit habe ich sie Wolken genannt.
Das Werk erinnert einen ja auch, gerade mit dieser Geschichte, dass es diese Gelehrten- oder Philosophensteine sozusagen die Vorlage waren, dass es so eine Art von Ready-Made ist. Insofern, als die Grundlage so existiert und durch Skalierung und noch eine andere Technik der Herstellung, also eine artifizielle Herstellung, es zu einem anderen Werk wird. Aber sozusagen in sich trägt es immer noch diese Idee von einem Fundstück oder einem fertigen Objekt, was allerdings nicht in der Industrie hergestellt wurde, sondern was die Natur hergestellt hat. Also das ist ja so, als hätte hier, wäre die künstlerische Aktivität von dem Wasser quasi ausgegangen. Mhm. Was ja über mehrere Jahrzehnte wahrscheinlich darauf einwirkt.
Ja, also das ist richtig, also dass die Natur quasi diese Form schon bestimmt hat. Das war dann auch, diese Skulpturen waren dann auch die Vorläufer für die Olivenbäume, die auch durch Zeit und Elemente geformt wurden. Und in dem Sinn ein Ready-Made, obwohl ich denke, unsere Generation arbeitet nur noch mit Ready-Mades. Also man weiß, wie Kunst auszuschauen hat. Jetzt gilt es nur noch darum, deine eigene Geschichte daraus zu machen. Also man kann, denke ich, heute nicht mehr beurteilen nach einer Gruppe von Arbeiten, die ein Künstler macht. Also dass man sollte, denke ich, 20, 30 Jahre warten, um zu sehen, was macht da Sinn. Also es gibt viele Kunstarbeiten, die blenden einem gleich mal in den ersten Jahren, und dann kommt vielleicht nichts mehr. Und trotzdem hat dieses erfolgreiche Kunststück eine Zeit markiert, konnte sich aber nicht weiterentwickeln. Und deshalb denke ich, heutzutage sollte man abwarten, bevor man die Kunst beurteilt, die man zu sehen glaubt. Und ja, das ist jetzt fast ein Ratschlag.
Dafür gibt es, glaube ich, zu viele BeobachterInnen auf dieser Welt, die...
Also es ist einfach, also ich denke, die Kunstgeschichte zeigt uns, wie Kunst gemacht wird, was für Formen entwickelt worden sind. Diese Entwicklung hat sich abgeschlossen als Form. Und meine Generation ist die erste, die daraus schöpfen konnte. Die halt wie ein Puzzle verschiedene Teile zusammenstellt und sie für sich selber benutzt. Also das Risiko wurde in der Vergangenheit getragen. Und jetzt gilt es nur noch darum, ob man clever ist, diese Kombination zu betreiben. Aber die Formel ist ja wie ein Rezept, man weiß, wie Kunst zusammenkommt, dass es nach Kunst ausschaut.
Beziehungsweise ist es dann Kunst, wenn sie im Museum gezeigt wird?
Nein, das Museum muss ich, ja, vielleicht, ja. Also auch heiße Luft im Museum ist Kunst natürlich, ja. Aber das wurde ja exerziert. Das ist ja nicht etwas, also es wurde Luft gezeigt in der Moderne. Also es ist jetzt nicht etwas, was man nicht, man kann das noch benutzen und schauen, ob man es farbig macht.
Ja. Die Zeichnungen, die Diaries.
Ja. Also das sind diese kleinen an der Seite. Und das ist eine Bildergruppe, wo ich versuchte quasi auf, mit minimalen Mitteln noch ein Bild zustande zu kriegen. Also es beruht auf, das Material ist Leinwand und dann auf und Grundierung, so wie man halt ein Bild vorbereitet mit Grundierung und dann eine Skizze zur Vorbereitung des Bildes. Also es ist Bleistift und Grundierung. Also das, ich wollte einfach das minimalste Mittel, um noch ein Bild zu machen. Und was man darauf zu sehen kriegt, sind wie Notizen, Tagebuchnotizen, Häuserszenen, Innenszenen, also sehr banale Sachen. Was man nicht sieht, ist die Rückseite. Die wurde jeweils von einer Tageszeitung, habe ich Fotos ausgeschnitten und eine Collage daraus gemacht und das Datum dieser Tageszeitung quasi draufgesetzt hinten. Also es gab wie eine Umkehrung, also das Persönliche, das Intime wurde offengelegt und das Allgemeine ist verborgen.
Ist das eine Werkgruppe, die weiterläuft oder ist die auch abgeschlossen?
Also alle diese Bilder, dass sie ja Daten haben können, potenziell weitergehen. Ja. Aber ich schließe jeweils ab, aber ich schließe es nicht aus.
Ja. Was also, auffällt bei diesen, schließe es ab, aber schließe es nicht aus.
So.
Ja. Was auffällt, ist, dass wenn Figuren oder Gesichter darauf abgebildet werden, die in der Regel die Augen auch verschlossen haben. Es gibt viele Zeichnungen, wo Türen oder Fenster zu sehen sind, wie so Zeichnungen von Architektur, urbaner Architektur. Es gibt auch noch Stillleben dabei mit Kerzenständern oder so. Aber jedenfalls sind das alles Motive, die auch die sich in deinem Werk hier und da auch wieder, denen man hin und wieder begegnet.
Ja, also Fenstertüren, Intimszenen, Paarszenen, das gibt's alles, ja. Also ich habe die, das war eine Vorbereitung, oder begonnen habe ich die in Wien in 2002, da hatte ich ein Stipendium, das wurden dann quasi Küchentischenbilder, also es gab kein Atelier, es gab eine Wohnung und das habe ich so gut wie möglich ausnützen wollen und bin durch Wien gewandert und habe Fenster skizziert, also man sieht, das sind ja keine modernen Fenster, das sind eher historische Fenster und auch die Gegenstände sind eher, also dieses Stilleben sind eher nachempfunden, schauen wie Cézanne-Stilleben aus, so fragmentiert, nicht ausgeführt. Und wichtig war auch, dass ich eine Bildgruppe habe, die sich entgegensetzt einer Monumentalität der Sternenbilder oder einer Genauigkeit eines Sonnenbildes, dass es Bilder gibt, die halt auch so lapidar daherkommen können.
Das ist, dann gibt es noch die Poems, die jetzt direkt an der Wand appliziert sind, die direkt draufgeschrieben sind. Das sind recht kurze, Haiku-artige oder so Aphorismen fast, also Wortassoziationen, die extrem viele Assoziationen ermöglichen. Also es ist jetzt nicht ein Gedicht, was du für ein bestimmtes Phänomen oder ein bestimmtes Bild entwirfst, sondern es sind Gedichte, die eher aus so einer Art von Musik, aus so einer Sprachlichkeit entstehen, oder wie siehst du diese Skizzen, diese ja, kurzen Gedichte?
Also es sind wirklich sehr kurze Gedichte, die setzen sich aus 4 bis 10 Wörtern maximal aus, sind kleine Haikus, also Gedankensprünge, Gedankensätze und bin ja immer fasziniert, genauso wie ich misstrauisch bin von der Sprache, bin ich auch fasziniert von ihr. Und ein Gedicht hat für mich eine ähnliche Wirkungskraft wie ein Kunstwerk. Also sie läuft über die Irrationalität, also man verfolgt ein Gedicht, man kommt zu keinem Schluss, man kann das Gedicht täglich neu lesen und man empfindet es neu. Also es fehlt die Rationalität, wie bei den Fragen, wo man klar fragt und Also um diese Sprache, also das Schiffer einer Sprache, wollte ich in Verbindung bringen mit der Kunst, weil ich da eine Verwandtschaft sehe zwischen Gedicht und Kunst.
Viele deiner, um kurz mal bei der Sprache zu bleiben, ich glaube alle Rainbow-Arbeiten, die ja auch aus Wörtern bestehen, zwei oder drei, sind entweder Titel von Ausstellungen oder Titel von anderen Arbeiten, die du davor gemacht hast. Und die Gedichte sind allerdings schon sind nicht jetzt mit Beziehungen ausgestattet. Nee, was ich eigentlich fragen will.
Also sie sind auch nicht autonom in dem, also sie sind autonom in ihrer Form, aber sie sind auch die Vorläufer für die Regenbogen-Poems. Also jedes Regenbogen hatte schon mal eine Gedichtszeichnung als Vorlage. Das schon.
Ja.
Und wenn du, also es gibt es ist ein bisschen wie ein Domino. Es gibt viele Arbeiten, wie soll ich das formulieren? Also eine Zeichnung kann dann eine Skulptur sein oder die Skulptur kann ein Video sein. Also es gab zuerst, der Clown tauchte auf als Titelbild von Tagebüchern, die ich schrieb, 91 bis 98, da gab's dieses fiktive Tagebuch, das bestand immer aus 60 Blättern und es beschrieb das Tagebuch einen Schwulen, der wächst in Zürich aus und ist promisk und nimmt Drogen, also alles Schlechte. Und das war irgendwie wichtig, in dem Zeitpunkt einen Schwulen so darzustellen, weil das war in der Höhe der AIDS-Krise und man als Schwulen wollte man sich nicht exponieren und ich dachte erst recht. Und es war auch wichtig, dass man die Stimme hat. Und so sind diese fiktiven Tagebücher entstanden. Die hatten dann immer einen Clown als Titelblatt. Das löste dann eine Videoarbeit auf von Clowns. Und die Videoarbeit löste eine Skulpturengruppe aus Clowns. Und das heißt, also ein Clown als Zeichnung wird anders wahrgenommen als im Film und genauso als Skulptur. Also im Video bist du in einem dunklen Raum, und der Clown als Skulptur ist in einem hellen Raum, kannst du gegenübersetzen. Also diese Verschiebung der Medien innerhalb vom selben Motiv ist etwas, was ich gerne mache.
Jetzt sind wir fast am Tag schon angekommen, aber dazwischen gibt es noch das Blaue. Es gibt noch, oder wolltest du noch was zu dem, Entschuldigung.
Nein, ich wollte nur mal sagen, also wir gehen vom Weiß, Schwarz, Braun, Grau, und jetzt nähern wir unseren Tag hin. Jetzt geht's in die blaue Stunde, wie nennt man die im Morgen, in die Dämmerung?
Ja.
In der Früh nennt man die Dämmerung, jetzt geht es in die Dämmerung.
Ja. Die Assoziation, die ich dabei habe, gerade auch mit der Arbeit, die darin gezeigt wird, die sechsteilige Videoarbeit, ist eher etwas, was ich in der Nacht verorten würde. Also eher so eine melancholische Zeit. Bei Blue hatte ich mich auch eher mit dem Jazz verbunden gesehen als mit der Dämmerung.
Aber in diesem Ablauf war mir wichtig, dass dieses Blau vor dem Tag kommt. Das war schon, also ist eigentlich literarisch zu verstehen, also die Blue Hour kommt, bevor die Sonne aufgeht.
Und das ist ja eine Arbeit, die hat einen extrem langen Titel, den wir eigentlich vortragen müssen, weil das schon eigentlich sehr vieles der Arbeit beinhaltet. It's late and the wind carries a faint sound as it moves through the trees. Punkt, Punkt, Punkt.
Okay.
Ich hab's nicht weiter.
Ich kenn's auch nicht. Aber das steht oben im kleinen Heft. Da kann man nachlesen. Es ist eine Tagebuchnotiz.
Ja. So. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, stimmt das nicht jetzt bei allen Sequenzen, die man da zu sehen bekommt, aber manche quasi migrieren aus deinem Videotagebuch, die in dem
Film vorkommen. Das sind also 12 Filme,
hä? Genau.
6 Frauen und 6 Männer, jeweils verschiedenen Längen, wird eine kurze Handlung betrieben, also man sieht eine Frau eine Tür aufmachen, geht sie in einen dunklen Raum und schließt die Tür und dann wiederholt sich das als Ganzes. Also es sind immer Isolationen, also man sieht einen Mann aus einem Auto herauskommen, geht in die Landschaft, in den Nebel raus, also es gibt immer einen Schutzraum, also eine Isolation. Meine Arbeit, so einfach beschrieben, kümmert sich um das Sehen. Einerseits das Sehen nach außen in die Natur und andererseits die Innensicht. Also es gibt diese zwei Kräfte, die Arbeit entwickelt. Und die Isolation, wie verschlossene Türen oder gespiegelte Fenster oder Bachsteine, sind wie Hilfsmittel, um diese Isolation zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite gibt es die Inspiration der Natur. Also diese zwei Kräfte kommen zusammen. Mhm. Und in diesem Video sind das Handlungsabläufe einerseits durch den Loop, also eine Passivität, es gibt kein Ziel, die sind in sich verfangen. Und zusätzlich schaffen sie immer einen Isolationsraum, diese Bewegungen.
Meine Hauptdarstellerin in dieser Sequenz ist die Frau, die tanzt, so ein bisschen in Trance. Deswegen auch, weil zu den Filmen, zu dem optischen, zu dem visuellen kommt ja auch noch Musik. Also es ist ein Soundtrack, Everyday Sunshine, der da abgespielt wird. Sonst irgendwie ist das bei mir jedenfalls mit dieser tanzenden, entrückten, augengeschlossenen Frau eigentlich so.
Also die muss dazu sagen, also die Filme sind schwarz-weiß gemacht und durch die blaue Decke wird der Raum und der Film bläulich eingefärbt.
Da liegt Klick. Genau, wie man reinkommt.
Also da sieht man jetzt auf der linken Seite, das ist eine Frau, die sich stützt an einem Türrahmen und langsam zu Boden geht und dann richtet sie sich wieder auf. Auf der rechten Seite sieht man eine Frau, die schwimmt in der Nacht, endlos schwimmt. So. Das sind einfache Bewegungen.
Dass jetzt diese Frau, die sich da so anlehnt, mich extrem an ein Selbstporträt von dir erinnert, wo du dich in dieser Gruppe von 3 Personen, die es gibt, also die Vorläufer der Clowns, auch an so eine Wand anlehst, in so einem Winkel, ich glaube, das ist so ein Raumwinkel. Das ist reiner Zufall.
Das ist jetzt in dem Fall ein Zufall, obwohl natürlich ich denke, ich habe gewisse Bilder, auf die ich zukomme, mit verschiedenen Bildern immer dasselbe auszusagen, vielleicht so. Also ein gutes Bild, ein gutes Kunstwerk ist leer, ist in erster Linie ein Gefäß, und dieses Gefäß kann verschiedene Formen annehmen.
Würdest du dennoch sagen, es hat auch was Autobiografisches? Also deine Arbeiten?
Ausschließlich, ja. Ich denke mir ja was, aber ich muss das nicht, also ich bin jetzt nicht der Künstler, der sagt, das Kunstwerk muss jetzt noch vervollständigt werden durch den Betrachter. Also ich bin da eigennützig, ich vervollständige das Werk selber und stelle das zur Verfügung. Also es ist nicht so, dass quasi das Publikum jetzt noch dieses Werk zum Leben bringt. Und ich denke, jedes Werk ist autobiografisch. Jetzt in dem Fall setze ich ja Zeichen, die aber auch universell verstanden werden. Und so unterscheide ich mich von niemandem in dem Sinn. Mhm.
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, an dem wir jetzt noch eine halbe Stunde weiter sprechen könnten, weil ich finde das wirklich interessant. Also einerseits hat es was Autobiografisches und es kommen quasi deine inneren Bilder zum Ausdruck, also dein Gefäß, oder wir werfen einen Blick in dein Gefäß an gewissen Stellen und gleichzeitig blicken wir eigentlich in uns selbst rein. Also es hat schon etwas, und aktivieren, mit Aktivität meine ich eigentlich auch, oder mit der Vervollständigung des Betrachters, der Betrachterin, meine ich eigentlich auch eher, dass in mir etwas aktiviert wird. Also weniger jetzt, dass ich dazu da bin, die Arbeit zu vervollständigen, sondern dass in mir etwas durch die Arbeit aktiviert wird, was nicht du bist, also was nicht das Selbstporträt ist.
Da sind wir im letzten Raum.
Das ist der letzte Raum, bestehend aus drei Werkgruppen.
Also es sind drei Werkgruppen, sieht jetzt die dritte nicht, oder nicht wirklich. Hier am Rand gibt es noch ein paar Papierkonfetti.
Das sieht man jetzt.
Das gehört einer Werk, das über die Ausstellungs-, über den Ausstellungstag von 8 Stunden leise rieselt, diese Blätter. Das heißt, Thank You Silence sollte auf banale Weise Schnee darstellen. In Verbindung mit den Kreisbildern, die ich Sonne nenne. Und wenn Sonne aus dem Grund, wenn man sich gegenüberstellt und sie anschaut, flimmert es, so wie man halt, wenn man gegen die Sonne schaut. Es sind verschwommene Konturen. Und dann gibt's noch, hinten gibt's eine dritte Arbeitsgruppe, Still Life, die heißt Still Life 5 Apple in a Row, also 5 Apples in a Row, also der Titel beschreibt eigentlich, was man sieht. Und das sind Bronze, Abgüsse von echten Äpfeln in Bronze, mit Öl bemalt. Und wenn man einen Abguss macht, dann schafft man einen Hohlraum, und dieser Hohlraum wurde mit Blei aufgefüllt, dass das ein Vakuum, einerseits ein Vakuum entsteht und andererseits auch eine mentale, also nicht nur mental, eine physische Schwere. Und es ist schon fast wörtlich zu nehmen, Still Life, also stilles Leben, das sich nicht bewegt.
Was sich titelmäßig mit Thank You Silence verbindet, während die Sonnenbilder wieder Titel haben, die das Datum ihrer Herstellung
beziffern. Also man hat dann auch wieder Zeit und Raum. Und was man auch hier hat und das man in jedem Raum hat, sind die größten Verhältnisse. Also man hat quasi dieses erhabene Bild im Sinn von übermächtig, dich überfallend, und gegenübergestellt etwas Banales wie 5 Äpfel.
Ja, sollen wir weitersprechen?
Was gibt's da noch zu sagen? Ja, vielleicht hat das Publikum Fragen.
Ich würde eher sagen, dass so viele da sind, vielleicht öffnen wir mal das Gespräch und fragen, ob Sie Fragen haben oder Ergänzungen machen wollen oder... Do you have a question? I know he's American, cannot, or English.
French.
Okay. Sorry that I speak to you so directly.
Hast du keine Frage?
We met.
Eva, hast du keine Frage?
Das komplexe Thema, das ist aber sehr komplex. Well. Und pictoralen und grafischen Ideen wie auch philosophischen Ideen. Das fand ich sehr interessant. Aber ich fand auch interessant,
wie sehr er sich eigentlich dann auch unterscheidet.
Es gibt ja viele Künstler, die diese Ideen verfolgen, also von abstrakten Maler, der sich die Abstraktion natürlich aneignet und dort ansetzt, wo die letzte Abstraktion vor seiner Generation aufgehört hat, bis zu Hugo, der ein sehr konzeptueller Künstler ist, aber quasi das Bildhafte wieder reinbringt ins Konzept sehr stark. Also jede Werkgruppe ist ja eine, an die man sich gut erinnern kann, ja. Es ist, jede Werkgruppe hat ja eine ganz starke Assoziationskraft und jedes Mal, wenn man sie wieder sieht, wirkt sie gleich stark. Ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt bei deinem Werk. Wie findest du immer diese Grenze oder diese Ebene, wo diese Kraft dann anfängt zu wirken bei den verschiedenen Werkgruppen? Wird da viel darüber nachgedacht, getestet oder referiert über, nachgedacht über andere Kunstwerke auch, die es schon gibt?
Also ich sage immer, dass ich dass das Werk selber sich bildet, also sich weiterführt, also ich verfolge nur dem Werk und das, was das Werk geschaffen hat, schafft eine neue Situation, also ich verfolge wirklich nur das Werk. Ich habe etwas gegen Ideen. Ich möchte keine Ideen ausführen, sondern das ist mehr ein groß angelegte. Ich denke schon bei der ersten Gruppe, bei den Landschaftszeichnungen, gab es den Inhalt schon vor, was dann entstehen wird. Also diese erste Ausstellung bestand aus 4 Landschaften, die Fenster wurden geschlossen und es gab einen Eingangsbereich, also eine Eingangsschleuse, wie sie hier vorgestellt wird. Und diese zwei Welten haben eigentlich schon mal die Vorgabe gesetzt, wie sich das fortsetzen wird. Im selben Jahr, 1990, habe ich, ich weiß jetzt nicht, ob Sie diese Landschaften kennen, ich sage immer, das ist die Grundlage meiner Arbeit, das sind vergrößerte Tuschlandschaften, wo ich als Skizzen zuerst gemacht habe und dann vergrößert. Und sie schauen aus wie Wanderzeichnungen aus dem 16. Jahrhundert. Im gleichen Jahr habe ich diese Sonnen entwickelt und die konnten nicht größer entfernt sein von diesen nostalgischen Veduten. Also so diese Kreise, die kennt man seit Kandinsky bis Van Gogh, das ist ein modernes Piktogramm. Wenn man Kreise sieht, denkt man, aha, moderne Kunst. Und also diese zwei Welten, diese Spannweite hat dann quasi mir ermöglicht, diese Zeichen fortzusetzen. Also diese Spannweite hat mir die Freiheit gegeben, dass auch erstens mal die Erwartung nicht da war.
Und du hast damit auch bewiesen, also du hast erst die Landschaftsgruppe mit der speziellen Installation, dann die ganz konträre Gruppe. Es gab natürlich viele Diskussionen dann auch schon in der Zeit, jetzt macht er ganz was anderes. Es war ja nicht, für dich war es wichtig, das so zu entwickeln, aber es gab auch viele Diskussionen über Jahre. Ja, der Rondinone macht ja immer bei jeder Ausstellung was anderes. Aber dass du das so durchgezogen hast, das war ja das große Anliegen von dir. Und das ist interessant. Ich finde das eigentlich einen der grundsätzlichen Parameter und grundsätzlichen wichtigsten Punkte in deinem Werk, dass es eben diese vielen Gruppen gibt, die sich aber in sich immer mehr verschränken, ja, die immer mehr zusammenkommen. Jetzt sieht man es nach 30 Jahren natürlich eher als zwischen 1990 und 95. Ja.
Also jetzt fängt es an Spaß zu machen, weil man diese verschiedenen Gruppen anders kombiniert, neue Geschichten daraus ermöglicht. Genau. Also, ja.
Aber in der Tat kann man tatsächlich den Eindruck gewinnen, wenn man jetzt in die Ausstellung geht, ohne zu wissen, dass es eine Einzelausstellung ist, dass es auch eine Ausstellung sein könnte von unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern.
Ja, die sich um das humanistische Bild und die Natur kümmern. Ja. Das wäre dann die Gruppenausstellung Human Nature.
Ja. Okay, jetzt hoffen Sie um.
Ich hätte noch eine Frage.
Sie haben eine Frage?
Ja. Ich hätte zwei Fragen. Einmal, wie Sie den Clown sehen, weil der Clown hat ja sowohl eine positive Behaftung als Charakter oder Figur, aber auch eine negative, wie, keine Ahnung, ein Killer-Clown oder halt ein Clown, der einem Spaß macht.
Oh.
So, wie sehen Sie den?
Also für mich war der Clown eigentlich stark auf mein Schwulsein eigentlich abgestimmt. Also als Schwuler 80er Jahre war man ein Außenseiter, also in der AIDS-Krise, und das war der Clown auch. Also er ist geschlechtslos, man weiß eigentlich nicht, was dahinter ist in dieser Schminke, er ist unheimlich, unterhält, also er hat eine Breite. Aber es war irgendwie diese Außenseiterfigur, die mich interessiert hat, wo ich mich identifizieren konnte dazu mal. Hm.
Danke. Und ich hätte noch eine Frage. Sie haben ja gesagt, dass Sie aus der Erde diese Akte gegossen haben. Aber wie konnte man den Kopf gießen? Weil die Leute müssen ja auch atmen, die Tänzer.
Na, das ist, ja, na, da hilft man denen schon zu atmen. Also man gibt Atmungsröhrchen in die Nase, währenddem man den Kopf mit dem Gipsbänden einwickelte, bleiben Öffnungen noch.
Danke.
Also die konnten schon auch.
Sind noch weitere Fragen? Oh.
Oh, I can answer in English.
Oh. So, I actually had two questions. The first one is, over the course of your career, there are many different series that coexist together. And how do you decide or realize that with a specific series, you've explored everything that you potentially had to explore to say with that series, and that it's time to finish that one or just to not produce any works in that series specifically?
Mm-hmm.
So that was kind of one question. And the second one was, both in the Nude series and in the Cloud Bodies in Burn, Shine, Fly, all the bodies wear a bald cap. Their kind of the hair is very clearly omitted. Is there a symbolic reason or something that you wanted to say specifically with that decision?
I mean, the decision was made out of a practical reason. If you cast someone, you have to protect the hair, and what you're seeing is their protection. In both cases, it's very a practical one. It's what you do when you cast a head, as you cannot cast the hair.
It could be done in a way with some other artists who make sure that it's almost invisible, and here it's really part of the work when you see all the thoughts in the
it feels like it's part. On some point, maybe in the back of my head, I had maybe an image of middle-aged figures, you know, the past figures, when they had those past caps. That's why I cut them also this way, that they hang out there. So maybe in the back of my head, but it's not really conscious. And the first question was about the group, right?
When it's finished and when it's not finished, right? There is a decision.
Right. I mean, depends. So those painting groups, as they have a date and continuity, they have the potential to continue until the day of I pass. And others have some systems, inherent systems. So I did 24 light bulbs. Each one was dedicated to an hour. That would be called the first hour of the poem, second hour. Same goes with the doors, 26 doors. So there is no way that I will make a 27th one. And so that this restriction is already in the system, huh? Yeah.
It's more typically what we see such as the rainbow, the science, the news, the clouds, the mountain, those
things. Yeah. They could be on a certain degree. I mean, there will be, as there were 14 nude dancers, there will be 14 nude cloud figures. So there is a trilogy of the human body getting connected to the earthly elements, earth, fire, wind, and water. And I did three different groups of sculpture. Here you see the first one where the body, human body, merges with earth. In Venice you see the second group where the body merges with water and air. As I painted a sky scene on their body. And the last group, it's a movie that I'm working on. Will be finished this year, where the body merges with the fire. So that group, with that group, that body of work will be done.
So there is another question on the left side. Andere Frage hier noch.
Ja, also ich hätte auch zwei Fragen. Eine zu der Sonnenarbeit. Und zwar hast du ja vorhin gesagt, dass deine Arbeit, also normalerweise der Betrachter die Arbeit eben nicht vervollständigt. Und bei der Sonnenarbeit ist ja, wenn man so drauf zugeht, wird man ja so total eingesogen davon, wie bei so Op-Art. War das dann so eine aktive Entscheidung, also ist dann der Rezipient in der Arbeit doch irgendwie, hat da einen aktiveren Teil oder ist das nur so ein Nebenprodukt von der Arbeit?
Also die natürlich ist jede Arbeit daraus ausgerichtet, dass sie der Betrachter anschaut, dass es Es braucht ein gewisses Verführungspotenzial der Arbeit, damit sich dieser Betrachter, Betrachterin sich dem auch widmet, ja. Also ich wollte sagen, mit der Aussage, dass ich nicht das Publikum brauche, um die Rechtfertigung der Arbeit zu haben. Also es gibt Kunst, die setzt irgendwas in Frage, wo der Betrachter eine Entscheidung treffen muss. Bin ich jetzt für diese Situation, bin ich für diese politische Situation oder bin ich sie nicht? Und ich möchte mich eigentlich aus dem sozialen Leben komplett ausschließen. Ich mache keine Tageskommentare. Ich sage nicht, was. Mache keine Kommentare zum Weltgeschehen, weil ich denke, oder dass ich Archetypen mich um Archetypen kümmere, die zeitlos sind. Also zeitlos, universell und nicht gebunden an eines Tagesgeschehen.
Und die zweite
Natürlich sieht man jetzt diese passiven Figuren und denkt, obwohl die 2009 entstanden sind, hatten sie eine andere Assoziationskette. Jetzt nach dem Covid und die Leute waren isoliert, kriegen sie wieder eine andere Meinung. Aber das ist eine kurzfristige Interpretation, die lasse ich zu, aber es ist nicht meine Absicht, quasi ein Tagesgeschehen zu kommentieren.
Ja, also wie auch bei der Clownarbeit, das ist ja auch dann nochmal ein anderer Kontext, ne? Dass man in einem anderen Kontext darüber diskutiert. Ja, weil zu der hätte ich nämlich auch noch eine Frage. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es vorhin vielleicht doch überhört habe oder so, warum hast du dich dazu entschieden, nur den Kopf eben schwarz zu machen und nicht den Rest vom Körper? Also warum?
Das war dann der Beginn der Maske. Ja. Also die sind geschminkt, die Clowns, die tragen eine Maske, verdecken ihre Identität. Das war eigentlich. Das, der Grund.
Also wie so ein was Übergezogenes oder was Geschminktes.
Ja, also, ja. Also so eine Schutzfunktion der Identität. und das ein Zeichen der Maske, also sich dahinter zu verstecken.
Ja. Danke.
So, vielleicht noch eine letzte Frage, wenn noch eine da sein sollte. Gut. Und danach? Ja, ja, ich habe es gesehen. Ja.
Aha.
Also ich hätte noch mal eine Frage zu der Arbeit mit den Kinderzeichnungen. Verstehen Sie die Arbeit als kollaborative Arbeit? Weil ja das einzelne Teil ist ja von einem individuellen Kind entstanden. Und habe ich mich halt gefragt, verstehen Sie es jetzt als Ihre Arbeit, was eine Arbeit ist? Oder ist dann doch wieder das einzelne Kind mit dem einzelnen Bild sozusagen dann, genau, ein Anteil des Werkes?
Also was man sieht, ist noch nicht der Schluss der Arbeit. Also ich möchte die noch aufbauen und der Schluss wird ein Katalog, wo die Kinder auch identifiziert sind, also man wird sie benennen, so wie man sie jetzt auch schon aufgeführt hat, da wurde jeder Name aufgeführt vom Kind und ist eine Partizipationsarbeit, ja, die ich organisiere, so.
Okay, Dankeschön.
Also es ist nicht der Sinn, dass es eine Arbeit ist, die in den Handel kommt, also das ist wirklich für die Gesellschaft gedacht und dass sie wächst und dass sie Kinder und Eltern glücklich macht.
Ja, vielen Dank, lieber Ugo Rondinone, für die Ausstellung, für den Abend heute. Auch danke Ihnen fürs Kommen heute. Ich danke auch meiner Kollegin Ute Seifert, die ich hier so wunderbar unterstützt hat. Und ja, falls Sie jetzt noch Interesse haben an einer Signatur von Ugo Rondinone, sind Sie herzlich eingeladen, hier seitlich an den Tisch zu kommen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön.